Guten Morgen und herzlich willkommen zum Skript 22 zur Vorlesung Algebra 1 im Wintersemester 2020-2021. In diesem Skript werden wir die Bahngleichung und die Silo-Sätze beweisen und damit werden wir Kapitel 3 beenden und mit Kapitel 4 gleich im Skript 23 anfangen. Wir wollen jetzt noch aus Korollar 21.13 von das letzte Korollar in der Vorlesung, in der 21. Vorlesung verallgemeinern auf eine beliebige Aktion. Und das ist Korollar 22.1, was ich jetzt hier im Skript 22 Seite 1 lese. Das heißt die Bahngleichung. Also sei S eine endliche Menge, eine endliche nicht leere Menge, G eine Gruppe, so dass G auf S operiert. Wähle ein Vertretersystem X1 bis XR für die Bahnen der Aktion. Also wir nehmen aus jeder Äquivalenzklasse einen Vertreter. Es gilt, dass die Kardinalität von S gleich die Summe I von 1 bis R der Indexe in G der Stabilisatoren der XI. Also das ist die Formel hier in 22.1. Gut, also der Beweis ist so ähnlich wie der Beweis von 21.13. Wir können uns die Bahnen aufzählen. Aus Bemerkung 21.4 ist die Aktion von G auf jede Bahn transitiv für I von 1 bis R. Also wir können für diese beschränkte Aktion von G auf eine Bahn Korollar 21.13 anwenden und damit berechnen wir, dass die Kardinalität von der i-te Bahn gleich Index des Stabilisator von xi in g. Da aber S die Vereinigung seiner Bahnen, die disjunkte Vereinigung seiner Bahnen ist, folgt jetzt die Formel, dass die Kardinalität von S die Summe von diesen Kardinalität der Bahnen und das ist wiederum die Summe I von 1 bis R der Indexe der Stabilisator XI in G. Damit haben wir die Bahngleichung bewiesen. Aus der Bahngleichung können wir jetzt extra für die Gruppenaktion, Konjugation, also was ich genannt habe, Kappa J, hier spezialisieren und bekommen die sogenannte Klassengleichung in der ersten Form. Das ist Korollar 22.2 und also anwenden auf diese Aktion von Konjugation bekommen wir, dass die Kardinalität von G für die endliche Gruppe G muss sein die Summe I von 1 bis K von dem Indexen von CXI in G. Beweis, wir können jetzt G auf G operieren lassen durch die Konjugation Kappa J, wie schon erwähnt. Und in diesem Fall hatten wir in Definition 21.9 den Stabilisator hier berechnet und Stabilisator ist in diesem Fall Stabilisator von XI ist C von XI. Also jetzt können wir direkt Korollar 22.1 anwenden, um diese Kardinalitätsformel der Klassengleichung 1 zu bekommen. Jetzt wollen wir das noch ein bisschen genauer untersuchen. Das ist Korollar 22.3, Klassengleichung 2, also wieder sei geendlich und wir nehmen ein Vertretersystem für die Konjugationsklassen, also für die Bahnen bezüglich der Aktion KJ, aber wir nehmen nur diejenigen, die sich nicht im Zentrum von G befinden. Dann gilt es, dass die Kardinalität von G gleich die Kardinalität von Zentrum plus die Summe der Indexen C, Y, I in G für diese Vertreter Y1 bis YL. Und diese Kardinalität-Berechnung will ich dann nennen, weil ich das später auch noch brauche. Und der Beweis besteht daran, dass man bemerkt, dass die Konjugation Klasse von X besteht aus dem einzigen Element X, genau dann, wenn X im Zentrum liegt, genau dann, wenn C von X gleich G ist, das haben wir in Proposition 21.8 bewiesen. Und dieses hier nenne ich Doppelstern, weil ich später noch darauf hinweisen will. Also, jetzt schauen wir uns mal in Korollar 22.2 die Formel. Jedes Mal, dass wir ein Element aus Zentrum nehmen, ergibt die Formel einen Index von 1, weil das eben Index von G in G ist. Und somit erhalten wir in diese Formel von 22.2 insbesondere die Kardinalität von Zentrum als ersten Summand. Damit haben wir auch Stern bewiesen. Jetzt lese ich weiter, Seite 2. Korollar 22.4. Wir können jetzt mit diesen über Korollaren Klassengleichung 1 und Klassengleichung 2 und Bahngleichung interessante Korollare bekommen. Die werden wir im Übungsblatt noch sehen. Sei G endlich, G hat eine Petopotenzkardinalität, dann ist sein Zentrum nicht trivial. Das werden wir im Übungsblatt, wie eben erwähnt, zeigen. Und Proposition 22.5 ebenfalls, also analog, sei G eine endliche abelsche Gruppe, P eine Primzahl, sodass P ein Divisor von der Kardinalität der Gruppe ist, dann gibt es eine Untergruppe der Ordnung P, beziehungsweise ein Element der Ordnung P. Also das ist hier ein ganz besonderer Fall, wo die Umkehrung von Lagrange-Satz tatsächlich gilt. Das sind einfach interessante Bemerkungen zum Mitnehmen. Die werde ich jetzt hier im Verlauf der Beweise der Silosätze nicht brauchen, aber die werden wir eben 22.4, 22.5 werden in den Übungsblättern bearbeitet. Jetzt komme ich hier Seite 2 Beweise der Silosätze. Also wir haben zwei Sätze, die haben wir schon ausgesagt, also vorab ausgesagt im Skript 20. Also bitte schauen Sie sich die Aussagen, die genauen Aussagen dort nochmal simultan mit dem Beweisverlauf. Also sei P eine Primzahl und K eine natürliche Zahl, so dass P Potenz K die Kardinalität von G teilt. Wir werden per Induktion nach G zeigen, dass G eine Teilgruppe H der Ordnung P Potenz K hat. Das ist die Aussage von Silo 1. Also, das ist per Induktion nach Kardinalität von G. Also, wenn die Kardinalität von G die Primzahl 2 ist, dann haben wir nichts weiteres zu beweisen. Jetzt bei Induktionsannahme, wenn wir Silo 1 annehmen für alle Gruppen der Ordnung Strickleine, also die Ordnung von G. Und jetzt in diesem Induktionsschritt, wenn wir eben Lagrange-Satz, die Klassengleichung 2 und die eben erwähnte Proposition 22.5 für die Abelsche Gruppe Zentrum von G anwenden. Zwei Fälle sind hier zu betrachten. Erstens, erster Fall, P teilt nicht die Kardinalität von Zentrum. In diesem Fall können wir diese Gleichung Stern von Korollar 22.3 aufrufen. Und in diesem Fall bekommen wir, dass es ein J existiert, so dass P den Index von CYJ in G nicht teilt. Aber P Potenz K teilt G und G ist gleich Index von CYJ in G mal Kardinalität von CYJ. Also P Potenz K teilt, muss dann ja teilen die Kardinalität von CYJ. Jetzt können wir Doppelstern aufrufen. Wegen Doppelstern ist aber diese Kardinalität von CYJ Strick kleiner als die Kardinalität von G, weil YJ nicht in C liegt. Die Induktionsannahme können wir jetzt anwenden auf CYJ. Und es zeigt, dass CYJ eine Teilgruppe der Ordnung P Potenz K besitzt. Und das beendet den Beweis im Fall 1. Im Fall 2, P teilt die Kardinalität von Zentrum. In diesem Fall liefert wieder Proposition 22.5, also die Proposition, die wir im Übungsblatt beweisen, ein Element C der Ordnung P. Wir betrachten jetzt die Teilgruppe, die von C erzeugt wird, und diese Teilgruppe eben hat Kardinalität P, hat Ordnung P, und wir betrachten die Faktorgruppe C modulo dieser Teilgruppe. C modulo dieser Teilgruppe hat dann eben die Ordnung von G geteilt durch P. Also wir sehen, dass die Potenz P hoch K minus 1 jetzt diese Ordnung teilt. Und jetzt per Induktionsannahme können wir jetzt schließen, dass es eine Teilgruppe von dieser Faktorgruppe der Ordnung P Potenz K minus 1 gibt. Nun haben wir wegen Satz 17.4 die Teilgruppen von dieser Faktorgruppe, haben wir ihre Gestalt beschrieben. Die sind Faktor H, Faktorgruppe, die diese zyklische Untergruppe, die von C erzeugt wird, wobei H eine Teilgruppe von G ist, die diese zyklische Gruppe enthält. Das ist ja dieser Korrespondenzsatz, der vorgekommen ist in den Isomorphiesätzen. Das heißt, wir haben eine Teilgruppe H von G gefunden, so dass diese Kardinalität von der Faktorgruppe H geteilt durch die Untergruppe von C erzeugt die Kardinalität P Potenz K minus 1 hat. Und jetzt alles zusammen ist dann die Kardinalität von H ist gleich die Kardinalität der Faktorgruppe mal Kardinalität der Gruppe, die von C erzeugt wird. Also, das ist laut dieser Rechnung P Potenz K minus 1 mal P ergibt uns wieder P Potenz K. Und damit haben wir auch Fall 2 behandelt und Silo 1 bewiesen. Jetzt wollen wir Silo 2 beweisen. Und ich möchte hier vorab in der Bemerkung 22.6 im letzten Paragraph von Seite 2 die Idee schon vorab erklären. Also sei H eine Teilgruppe von G und sei G ein Element aus G. Dann ist G mal H mal G invers ebenfalls eine Teilgruppe von G. Das kann man sofort prüfen, das ist abgeschlossen unter Produkte und Inversen. G operiert also durch die Konjugation auf Gamma. Gamma, die ich hier definiere als die Menge der Teilgruppen von G. Also wir nehmen diese Gruppenaktion jetzt von G auf Gamma, sendet H auf eben G mal H mal G invers. Wir wollen diese Aktion besser verstehen, weil wir die in dem Beweis von Silo 2 ausnutzen werden. Also für ein H in Gamma wollen wir den Stabilisator und die Bahn berechnen. Stabilisator per Definition der Aktion ist eben die Menge von G in G, wofür G mal H mal G invers gleich H ist. Und so erkennen wir den Normalisator von H in G, den wir schon in Definition 16.8 definiert hatten. Diesen Normalisator werden wir hier einfach als N von H schreiben. Und wir erinnern daran, dass H eine Teilgruppe von N von H ist. Das hatten wir in Bemerkung 17.1 festgestellt. Gut, die zweite Bemerkung ist die Bahn von H. Wir wollen die Bahn von H hier für diese Aktion berechnen. Die Bahn besteht aus alle Konjugierte von der Teilgruppe H, also alle konjugierte Teilgruppen, G mal H mal G invers, wobei G in G ist. Jetzt können wir Korollar 21.13 hier anwenden, weil auf eine Bahn operiert ja G transitiv, also können wir 21.13 anwenden und berechnen, dass die Kardinalität von einer Bahn gerade Index von dem Normalisator in G ist. Ja, weil dieser Normalisator ist ja der Stabilisator in diesem Fall. Da wir außerdem die Multiplikativität vom Indexen haben, das werden wir auch im Übungsblatt nochmal nachprüfen, haben wir das Index von G in H gleich Produkt, also Index von NH in G mal Index von H in NH. Also Index von H in G ist gleich Produkt von Index von NH in G mal Index von H in NH. Und somit sehen wir, dass diese Kardinalität von der Bahn ein Faktor ist. Das heißt, die Kardinalität der Bahn teilt Index von H in G. Das werden wir in dem Beweis von Silo benutzen. Jetzt können wir diese Aktion von G auf Gamma beschränken auf die Menge der Silo- und P-Untergruppen von G. weil diese Einschränkung der Aktion wohl definiert ist. Offensichtlich, wenn H eine Silo-P-Untergruppe von G ist, dann ist auch eine konjugierte G mal H mal G inverse immer noch eine Silo-P-Untergruppe, denn diese Konjugation ändert die Kardinalität nicht. Also wenn die Kardinalität eine maximale Petopotenz ist, dann ist ebenfalls die Kardinalität der Teilgruppe G mal H mal G inverse eine maximale Petopotenz, und damit haben wir durch Bemerkung 21.4 eine restringierte Aktion von G auf diese Menge der Silo-Untergruppen, die ich Pi genannt habe. Ende von Seite 2. Jetzt lesen wir weiter Seite 3, und da brauchen wir noch ein Hilfslemma. Diese Hilfslemma folgt jetzt leicht aus dieser Bemerkung 22.6. Also Hilfslemma 22.7. Sei P eine Silo-P-Untergruppe und H eine Teilgruppe von dem Normalisator von P, so dass die Kardinalität von H eine Petopotenz ist. Dann ist H eine Teilgruppe von P, behaupten wir. Es folgt aus 1 direkt, dass zweitens P dann die einzige Silo-P-Untergruppe von seinem Normalisator ist. Wir beweisen das, indem wir die Isomorphie-Sätze 17.2 hier aufrufen. Wir betrachten eben die Teilgruppe H mal P. Das ist eine Teilgruppe, die H enthält als Teilgruppe und P enthält als Teilgruppe. Und außerdem ergibt uns Satz 17.2 die Isomorphie der Faktorgruppen HP modulo P bzw. H modulo H Durchschnitt P. Wir sehen also, dass die Gruppe HP, die Faktorgruppe HP modulo P isomorph zu einer Faktorgruppe von H, nämlich H modulo H Durchschnitt P. Und damit muss die Ordnung von HP selbst eine Petopotenz sein. Da aber P eine Silo-P-Untergruppe ist, folgt, dass HP gleich P sein muss. Dann P liegt ja in HP und P hat maximale Petopotenz, also muss es ja gleichen. Aber wenn HP gleich P ist, dann folgt auch, dass H eine Teilgruppe von P ist, weil H ja eine Teilgruppe von HP ist. Damit haben wir Punkt 1 und auch Punkt 2 bewiesen. Jetzt wollen wir Beweis von Silo 2. Wir betrachten diese Aktion, die wir in Bemerkung 22.6, dritte Posten, erklärt haben. Die Aktion von G auf die Menge Pi durch Konjugation. Und davon betrachten wir eine Bahn. Wir nehmen eine Silo-P-Untergruppe, die nennen wir P, und das ist ja eine Untergruppe, also operiert sie ebenfalls auf diese Bahn, weil G operiert auf die Bahn, P ist eine Untergruppe, also operiert ebenfalls P auf diese Bahn, das folgt aus Bemerkung 21.4. Wir bekommen also eine Partition von Sigma in Äquivalenzklassen bezüglich der Aktion von P. Die werde ich mal jetzt vorübergehend P-Bahnen nennen. Jetzt gibt es die folgende Überlegung. Wir schauen uns mal, wenn P in dieser Bahn Sigma liegt. Wenn P in die Band Sigma liegt, für die G-Aktion auf Pi. Wenn P in diese Bahn Sigma liegt, dann ist die Bahn von P bezüglich diese, die P-Bahn von P bezüglich dieser Aktion besteht nur aus dem einzigen Element P. Weil, wenn wir durch ein Element aus der Untergruppe P konjugieren, bleiben wir natürlich in dieser Untergruppe P. Wir behaupten außerdem, dass diese Menge, die alleine aus P, aus dem Element P besteht, die einzige Bahn, die Kardinalität 1 hat. Sei P' nämlich eine P-Bahn, dann gilt x mal P' mal x invers gleich P' für alle x in P. Das heißt, dass P in dem Normalisator von P' liegt und unser Hilfslemma Punkt 2 liefert P ist gleich P'. Beachte außerdem, dass jede P-Bahn-Kardinalität eine Potenz von P hat, da diese Kardinalität die Kardinalität von P teilen muss, wegen Cola 21.13. Also bekommen wir alles zusammen, dass die Kardinalität von Sigma minus 1, also minus diese einzige Kardinalität von dieser einzigen P-Bahn, durch P teilbar ist. Also die Kardinalität von Sigma ist kongruent 1 mod P, das wollten wir in der zweiten Silo 2, Aussage 2, beweisen. Jetzt wollen wir noch Silo 2, Aussage 1 beweisen. Die Aussage 1 besagt eigentlich, dass Sigma die einzige Bahn für diese Aktion ist. Und damit gibt es sozusagen kein Fall 2. Also wir werden jetzt eben sehen, dass dieser Fall 2 nicht stattfinden kann. Also, Beweis per Widerspruch. Sonst gibt es ein P in Pi mit Fall 2. P ist nicht in Sigma. Genau analoge Argumentation wie Fall 1 sehen wir, dass es überhaupt keine P-Bahnen der Kardinalität 1 gibt. Die einzige Möglichkeit wäre nämlich die Bahn, die aus P alleine besteht, die scheidet aber aus, weil P nicht in Sigma liegt. Also bekommen wir hier, dass die Kardinalität von Sigma kongruent 0 mod P ist, also die Kardinalität von Sigma dann teilbar durch P ist. Und das ist ein Widerspruch, weil wir schon bewiesen haben, das ist kongruent 1 mod P. Also haben wir bewiesen, dass Sigma gleich Pi und damit haben wir Silo 2, erster Punkt, bewiesen. Aus Korollar 21.13 folgt, dass die Kardinalität von Pi gleich Index von NP in G für jede P in Pi. Also ist die Anzahl der Silo-P-Untergruppen ein Divisor. Das folgt aus Bemerkung 22.6. Das beweist die erste Aussage in Silo 2.2. Jetzt bleibt nur noch übrig Silo 2.3. Sei H eine Untergruppe, so dass die Kardinalität von H eine p-te Potenz ist. Wir betrachten die Aktion von H auf diese Menge Pi. Die H-Bahnen haben Kardinalität an Divisor von der Kardinalität von H, das folgt wieder aus Korollar 21.13. Also haben die H-Bahnen Kardinalität eine Potenz von P. Nun ist aber die Kardinalität von Pi kongruent 1 modulo P. Also gibt es eine H-Bahn, die besteht aus nur einem Element. Wir müssen ja diese 1 bekommen. Diese H-Bahn nennen wir, besteht aus dem einzigen Element P aus Pi. Das heißt aber wiederum, für diese Aktion von H auf Pi, das heißt wiederum, wenn die Bahn nur aus P besteht, dass die Bahn für die Konjugation, heißt es wiederum, dass H in dem Normalisator von P liegt. Jetzt können wir unser Hilfslemma anwenden, Punkt 1 von Lemma 22.7, und damit schließen wir, dass H eine Teilgruppe von der Silo P Teilgruppe P ist. Das war die Behauptung im Silo 3, und damit haben wir auch Silo Satz 2 bewiesen, zu Ende bewiesen und Kapitel 3 beendet. Auf Wiederhören in Skript 23, wo wir Kapitel 4 anfangen.